Seit Jahrzehnten kämpfen ja Menschen gegen den Klimawandel. Wissenschaftler mahnen seit Jahren. Eine ganze Generation, junge Generationen, ist seit Jahren auf den Straßen und demonstriert. Und dennoch reicht es offensichtlich nicht. Politik und auch Unternehmen sind da etwas zögerlich in der Umsetzung von Klimaschutz. Deswegen ist vor allen Dingen in den vergangenen Jahren ein neues Kampfmittel, kann man sagen, hinzugekommen, Klimaschutz per Gericht zu erstreiten. Über 2000 Klagen sind weltweit anhängig, alleine ein Viertel in den vergangenen zweieinhalb Jahren hinzugekommen. Das zeigt, da entwickelt sich etwas mit großer Macht, denn immer mehr Klagen haben tatsächlich auch Erfolg, werden positiv beschieden. Mit Recht zu mehr Klimaschutz, was können Klimaklagen bewirken? Herzlich willkommen zum RBB24 Inforadio Forum.
Sandra Schwarte, mein Name.
Wir machen das in Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverein, dessen Gäste wir auch heute hier sind in Berlin-Mitte, und auf dem Podium Remo Klinger. Er ist für den Deutschen Anwaltverein hier heute Rechtsanwalt in der Kanzlei Geulen und hat zahlreiche Umwelt- und Klimaklagen, wenn man sie so nennen darf, erstritten. Viele sind auch noch auf dem Weg und werden noch erstritten. Genau dasselbe gilt für Roda Verheyen, auch Anwältin aus Hamburg, in der Kanzlei Hamburg, und gerade frisch zurück von einer Klage, von der wir sicherlich gleich noch mehr hören werden. Machen wir weiter bei Nina Scheer, gerade aus dem Bundestag, dort für die SPD, Mitglied und klimapolitische Sprecherin auch ihrer Fraktion. Herzlich willkommen.
Hallo.
Auch an Hermann Ott. War mal für die Grünen im Bundestag, auch mal politisch, dann lange, lange Jahre in der Wissenschaft tätig, immer für den Klimaschutz gestritten, hat beiden den Rücken gekehrt, um es jetzt rechtlich zu versuchen, tatsächlich mit der Nichtregierungsorganisation Client Earth, die weltweit Klagen, Klimaklagen, Umweltklagen anstößt, auch finanziert und diese dann auch führt. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir müssen erstmal nach Straßburg schauen, denn Roda Verheyen ist gerade wirklich frisch aus dem Zug hierher gesprungen, frisch aus Straßburg, wo eine Klage geführt wurde. Seniorinnen aus der Schweiz verklagen ihren Staat, dass der sie mehr schützen muss, weil sie besonders betroffen sind vom Klimawandel. Ist das so zusammengefasst richtig?
Das passt, genau. Das Verfahren läuft dort seit 2016. Die Schweiz hat wirklich extrem niedrige Klimaschutzziele sich selber gesetzt. Die waren immer schon sehr niedrig, 35% der Zeit. Je nach Berechnung 35-38% Domestic, also in der Schweiz soll reduziert werden, der Rest soll durch Zukäufe erfolgen. Und die Klimaseniorinnen haben einen Verein gegründet und der Verein klagt und vier Individuen. Und die haben gestern vor dem EGMR in Straßburg verhandelt. Das war die erste Klimaverhandlung, jedenfalls in dieser Form in Europa, vor einem Menschengerichtshof. Das war entsprechend gut besucht. Und der Ton war teilweise schon auch sehr entschieden, vor allem von den Staatenvertretern.
Mhm. Es ist ja auch ungewöhnlicher, dass eine dann doch relativ kleine Gruppe von Seniorinnen auf etwas klagt, auf ein Schutzbedürfnis, ja, was dann nur auch sie betrifft. Ist das auch vielleicht der Knackpunkt dann da vor Gericht?
Ja, das ist einer der Knackpunkte. Wir haben eine ganze Weile gesprochen über den sogenannten Victim Status. Das ist ja Artikel 34 der Konvention. Da geht es ganz viel drum. In allen Klimaklagen, die im Moment anhängig sind, vor den Menschenrechtsgremien und Gerichtshöfen geht es darum, also kann ich eine individuelle Betroffenheit wirklich darlegen. Die Klimaseniorinnen haben da eigentlich ganz gute Karten. Die sind in der Gegenwart schon stärker betroffen als andere, aber auch in der Zukunft natürlich stärker betroffen als andere. Aber selbstverständlich geht es darum, ja, also ist es ausreichend differenziert, das Individuelle und die konkrete Betroffenheit an der Stelle. Da waren auch viele Fragen von den Richterinnen und Richtern. Wir haben aber auch gehört, ganz interessante Interventionen und auch eine Frage der Präsidentin ganz zum Schluss, die sich sehr offen gezeigt hat im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Klagerechte vor Gerichten. Die hat nämlich ganz ausdrücklich am Schluss gefragt, ob es nicht vielleicht sogar aus Sicht der Schweiz Zeit wäre, dass der Europäische Menschengerichtshof über eine Verbandsklage nachdenkt. Das war wirklich spannend. Da haben alle sehr aufgehorcht.
Also da eröffnen sich vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten. Es ist ja auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Man muss wissen, dass die Seniorinnen aus der Schweiz vorher in der Schweiz schon mehrfach verloren haben vor Gericht. Warum dieser Europäische Gerichtshof? Was eröffnet der für Möglichkeiten?
Ja, der Europäische Menschengerichtshof ist ja genau wie das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz, sondern eben tatsächlich ein Menschengerichtshof. Das heißt, es wird nur die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention dort überprüft. Und gerade in diesem Fall ist es eben so, dass die Klimaseniorinnen vor den Schweizer Gerichten ich sag's mal freundlich, nur sehr wenig gehört wurden. Also in der Sache wurde wirklich wenig aufgeklärt, auch eigentlich so gut wie überhaupt nicht verhandelt. Und das Urteil, das in der letzten Instanz dann ergangen ist, ist wirklich, also wirklich sehr kurz gehüpft, wenn man das mal vergleicht mit dem Bundesverfassungsgericht. Ich kann das gar nicht. Ich meine, erster Gedanke war, die müssen einen anderen IPCC-Bericht gelesen haben, als wir hier so haben. Das war also wirklich völlig unverständlich. Aber jedenfalls geht es da also um die Justizgewährungsrechte, Artikel 6, aber dann natürlich auch die tatsächlich materielle Verletzung von Artikel 2 und 8, also Leben und Privatleben, also Artikel 8, das inkludiert dann Gesundheitsschutz, wie bei uns Artikel 2 Grundgesetz.
Ein Urteil erwarten Sie frühestens irgendwann in diesem Jahr?
Im Herbst, irgendwann spät im Herbst, weil eben noch eine Verhandlung stattfindet im September.
Remo Klinger, was erhoffen Sie sich, wenn diese Klage tatsächlich erfolgreich ist vor dem Europäischen Gerichtshof davon, von diesem europäischen Weg Klimaschutz zu erstreiten?
Ja, das ist ja ein Weg, bei dem wir auf, ich sage mal, besseres Klimaschutzrecht klagen. Das sind ja so die zwei groben Ziele dieser Klagen, die wir heute besprechen. Das eine geht um besseres, also strengeres Klimaschutzrecht, mit dem wir Paris-kompatibel werden. Und die andere große Gruppe sind die Klagen, mit denen wir das bestehende Recht versuchen, auch wirklich einzuhalten und durchzusetzen. Und bei den besseres Recht-Klagen ist diese Klage vor dem EGMR die zentrale Klage, die derzeit geführt wird. Und sie ist doch eine Klage, die für Deutschland große Auswirkungen haben, denn eigentlich wäre es ja so, wenn wir nicht in Deutschland juristisch so erfolgreich gewesen wären, dann hätten wir da gestern gesessen. Sagen wir es mal so. Man kann ja nur nach Straßburg gehen, wenn man seinen innerstaatlichen Rechtsweg verloren hat. Die Schweizer, die haben ja verloren und deswegen sind sie nach Straßburg. Wir haben in der ersten Runde gewonnen. Also wir, sage ich jetzt, weil ich da mit der Prozessvertreter war, mit Roda und mit Franziska Hess und Felix Eckert in den Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir haben ja in der ersten Runde gewonnen und daraufhin wurde das Gesetz verbessert. Wir finden immer noch nicht Paris-kompatibel. Deswegen haben wir dann nochmal geklagt, haben dann in der zweiten Runde verloren und sind deshalb jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber zeitlich viel später naturgemäß dorthin gekommen, sodass unser Verfahren ausgesetzt ist, bis das der Schweizer Klimaseniorinnen und das der portugiesischen Jugendlichen entschieden ist. Wir sind dort quasi mit dem Gegenstück, also nicht mit den Senioren, sondern mit den jungen Menschen, also mit einer Fridays for Future-Klage. Wir sind dort mit den Jugendlichen mit einer ähnlichen Begründung, wie sie auch das Bundesverfassungsgericht gewählt hat. Nur wir fanden, dass das Bundesverfassungsgericht in seinen Konsequenzen nicht weit genug gegangen ist. Die Reduzierungen, die Deutschland erbringen muss, sind mit den Begründungen, die das Bundesverfassungsgericht gebracht hat, nämlich es darf nicht stark in Freiheitsrechte später Generation eingegriffen werden, Paris ist einzuhalten. Da hat das Bundesverfassungsgericht einen starken Widerspruch gelassen, also den, in dem, was es denn den deutschen Staat verurteilt hat und den, wie es wunderschön begründet hat, herrscht ein starker Widerspruch. Und wir wollen eben diesen letzten zusätzlichen Schritt noch vor dem EGMR gehen, dass eben auch die Ziele Paris-kompatibel sind, was sie nach dem deutschen Klimaschutzgesetz aktuell nicht sind. Und wenn, wie gesagt, die Schweizerinnen gewinnen, dann wäre das toll, weil dann ist eigentlich der Weg auch vorgezeichnet, dass die deutsche Beschwerde erfolgreich ist.
Damit sind wir dann bei den deutschen Beschwerden und bei dem Weg. Da lassen Sie uns noch mal zurückgreifen auf dieses dann doch bahnbrechende Urteil, Bundesverfassungsgerichtsurteil, 24. März 2021 war das Urteil. Und für Sie beide, Roda Verheyen und Remo Klinger, die da beide mit dabei waren beim Bundesverfassungsgericht, sicher ein großer Tag. Aber mich würde da erstmal die Reaktion der Politik interessieren. Im Prinzip wurde die deutsche Politik dazu verpflichtet, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, dass es deutsches Verfassungsrecht ist, weil eben künftige Generationen auch ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft haben. Ganz verkürzt dieses Urteil. Nina Scheer, wie kam das in der Politik an?
Also von der Politik zu sprechen, kann man, das ist immer schwierig, weil es ja ganz Stimmt. unterschiedliche Stimmen gibt. Ich kann aus der SPD-Fraktion und aus der Koalition damals erläutern, dass es keine Stimme gab, zumindest mir keine bekannte Stimme, die irgendwie respektlos oder irgendwie kritisch mit diesem Urteil umgegangen wäre, sondern das war, hatte von vornherein eine Größe, ne, im Sinne von, das ist jetzt der Maßstab. Ja, das stand als solches im Raum. Und dann Man muss ja auch ein bisschen den Zeitkontext sehen. Das war ja relativ greifbar, die nächste Bundestagswahl. Das war auch ganz ehrlich gesprochen ein bisschen gepaart mit der Angst, wenn man jetzt nicht bald dem auch dann Folge leistet, dass das dann irgendwo vielleicht schmutzig werden könnte in Richtung Wahlkampf. Und deswegen war das auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit. Das muss angepackt werden. Ich war persönlich dann doch auch überrascht, dass das auch koalitionär gelungen ist, weil wir in der schwarz-roten Koalition damals schon in den letzten Jahren, das waren ja dann 8 Jahre nochmal, häufig ein bisschen verzweifelt waren aus der SPD heraus, dass bestimmte Ausbauziele für erneuerbare Energien einfach nicht zu verhandeln waren, einfach nicht gelungen sind. Also wir hatten ja dann diese Windenergiebeschränkungen, dann sollten nochmal Abstände, nochmal 1000 Meter fixe Abstände nochmal reinkommen. Die haben wir über 1,5 Jahre, glaube ich, so einen Abwehrkampf da geführt. Dahinter wurde es verdealt damit, dass die Länder die Möglichkeit bekommen sollen, diese 1000 Meter Abstände machen zu dürfen, was natürlich an sich ein Rückschritt war. Ja? Aber das war dann der Deal. Dafür hat die SPD bekommen, in Anführungszeichen, dass wir diesen 52 GW-Deckel abschaffen. Es gab damals eine Regelung, die noch unter Schwarz-Gelb zustande gekommen war, dass bei Erreichen von 52 Gigawatt Ausbau Photovoltaik die Förderung und die staatliche Förderung zum Ausbau der Erneuerbaren im Solarenergiebereich gestoppt worden wäre. Und da das ja keine Förderung im luftleeren Raum ist, sondern die bestehenden Marktungleichheiten beseitigen soll, diese Förderung, die nach wie vor zugunsten von fossilen Energien und auch Atomenergie damals bestanden, war das wirklich unbedingt notwendig, dass wir diesen 52 GW-Deckel abgeschafft haben. Nur das war so die Gemengelage. Und dann auf einmal war aber tatsächlich in Reaktion auf dieses Urteil ist ziemlich schnell Konsens, dass wir da rangehen, dass wir dieses Klimaschutzgesetz nochmal überarbeiten. Und das ist ja dann auch gelungen. Ja.
Aus Ihrer Sicht, rückblickend, ein großer Wurf?
Ja, es war schnell gehandelt. Die Legislaturperiode ging ja dann auch zu Ende. Und deswegen war es, ich finde, in dem Punkt kann man uns jetzt nicht nachsagen, dass wir gezögert hätten oder dass wir das nicht geschafft hätten. Ja? Und ich denke, in der Gemengelage, die ich gerade nicht umsonst ausgeführt habe, war es auch okay. Ja, dass man, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, vielleicht auch noch tiefer hätte einsteigen können, ja, wahrscheinlich schon. Aber da schlägt man dann nochmal andere Kapitel auf, weil ich denke schon, dass man bei den Diskussionspunkten, die in Bezug auf das Urteil dann immer abgegriffen wurden, die ja sehr einfach an den Zielmarken festgemacht wurden, bis wann muss wie viel CO2-Minderung erreicht sein, dass man damit de facto manchmal auch wirklich nur die halbe Miete hat. Das ist notwendig, dass man das hat, dass man das auch als Orientierungsgröße hat. Aber man muss sich auch klar machen, dass die Erreichbarkeit dieser Ziele auch immer noch legislativ abgesichert sein muss. Also ich habe zum Beispiel nichts davon, wenn ich das zur Vorgabe mache, zugleich aber in den Umsetzungsschritten Verhinderungsmechanismen habe. Wenn ich zum Beispiel einfach nicht an die Flächen rankomme, wenn die Genehmigungswege für den Ausbau erneuerbarer Energien, die ja maßgeblich die CO2-Minderung ermöglichen, wenn ich diese Genehmigungswege einfach nicht beschreiten kann, wenn sie einfach zu lange dauern, dann bringen mir auch diese Klimaschutzziele, wenn sie gesetzlich verankert sind, bringen mir dann einfach nichts. Dann habe ich eine in sich nicht erfüllbare Gesetzgebung, was natürlich so nicht sein darf. Ja. Und das muss natürlich insgesamt eine Klimagesetzgebung erfüllen, dass sie sowohl von den Zielen her als auch von den Umsetzungsschritten her so konsistent ist, dass es einfach in die Umsetzung gehen kann.
Ja, Klimaschutzmaßnahmen sind, wie wir wissen, noch heute sehr umstritten innerhalb der regierenden Ampel. Es hat sehr lange gedauert, um da jetzt einen Kompromiss am Wochenanfang auszuzielen. Nochmal die Frage an Hermann Ott. Als dieses Urteil dann kam, da waren Sie schon bei Client Earth, also haben da schon rechtliche Mittel geprüft, die man machen kann, um Klimaschutz zu erstreiten. Haben Sie gedacht, als dieses Urteil dann kam, jetzt haben wir eine rechtliche Handhabe, jetzt können wir was machen und umsetzen?
Naja, ich habe ja in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, also war lange im Bereich der Wissenschaft, der Forschung tätig am Wuppertal-Institut, war auch mal Mitglied des Bundestages, kenne also die Politik sehr gut, war auch mal im Aufsichtsrat von Greenpeace zum Beispiel und kenne sozusagen die Art und Weise, wie Umweltverbände arbeiten, sehr gut. Meine Schlussfolgerung aus diesen vielen Erfahrungen war ja am Ende, und deshalb bin ich ja bei Client Earth, dass tatsächlich der juristische Hebel, ich sage immer, das schärfste Schwert ist. Ist ein bisschen sehr militärisch vielleicht, aber es gibt Mittel an die Hand, um zumindest in demokratischen, rechtsstaatlich verfassten Staaten, um einmal, wie Remo Klinger gesagt hat, bestehende Gesetze durchzusetzen, aber auch eben, um das Recht weiterzuentwickeln. Denn es gibt ja mehr als nur das geschriebene Gesetz, sondern es gibt Prinzipien und Rechtsgrundsätze, die weitergehen und die auch zu Hilfe gerufen werden können. Nach diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts war natürlich zunächst einmal große Euphorie. Wenn man sich es genau angeschaut hat, hat man gemerkt, oh mein Gott, ja, das kann man auch sehr kritisch sehen. Nach außen hin ist natürlich doch, wird natürlich von, vor allem der Erfolg betont. Aber gerade wenn es darum geht, ein Recht auf saubere Umwelt, ein Recht auf Klimaschutz, da ist das Gericht dann doch vor zurückgeschreckt, um das so deutlich zu machen. Und wir haben ja in den Folgeverfahren auch gesehen, dass, ja, dass die Gerichte dann sehr, sehr vorsichtig sind, sagen wir mal so, in dem, was sie der Regierung vorschreiben, sondern da ist ein sehr, sehr weiter Spielraum dessen, was dann politisch machbar ist. Aber überhaupt keine Frage, und das, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts reiht sich ja auch ein in eine Reihe an Gerichtsentscheidungen, die zum Teil weltweit Aufsehen erregt haben und die weiter Aufsehen erregen werden. Das sind zum Teil streitige Verfahren, das sind zum Teil Verfahren, wie wir vor dem UNO-Menschenrechtsrat, da haben wir die Bewohner der Torres Strait-Inseln unterstützt, die zu Australien gehören und die gegen ihre eigene Regierung Beschwerde eingelegt haben vom Menschenrechtsrat. Das ist jetzt der Fall, wo gerade gestern übrigens Vanuatu einen Riesenerfolg erzielt hat in der UNO-Generalversammlung. Eine im Konsens angenommene Resolution, die den Internationalen Gerichtshof auffordert, mal deutlich zu machen, was sind eigentlich die völkerrechtlichen Grundsätze in Bezug auf Klimaschutz, welche Rechte haben Menschen, wie ist das Verhältnis, welche Menschenrechte sind da tangiert und was folgt daraus an Verpflichtungen für Staaten. Und da gibt es auch noch andere Verfahren für Gutachten, die im Moment laufen, vorm Internationalen Seegerichtshof, vorm Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof. Und all das wird dazu beitragen, um das Recht ganz entscheidend voranzubringen. Davon bin ich überzeugt.
Es ist jetzt ja schon offensichtlich entscheidend vorangebracht worden. Also zumindest mehren sich ja diese Klagen. Warum ist das so? Warum hat das so in den vergangenen 2-3 Jahren so einen Drive bekommen? Das lag ja nicht alleine am Bundesverfassungsgerichtsurteil.
Nein, es haben mich auch zu Anfang 2018, habe ich ja angefangen, die Organisation hier zu gründen, haben ganz viele in Deutschland und Europa gefragt, wieso braucht man sowas eigentlich? In den USA vielleicht, da kommt das ja auch her, strategische Prozessführung, weil da wissen wir ja, die Regierungen formulieren ganz weich, ganz vage und dann sind die Gerichte hinterher, die dafür sorgen müssen, dass die Menschen ihr Recht bekommen. Also beim Kaffee trinken verbrüht, 1 Million Schadenersatz. Sorgt dafür, dass die Kaffeemaschinen dann etwas runtergestellt werden, sodass die Leute sich nicht verbrühen. Das ist ja so die gängige Erklärung. Aber wir brauchen das doch nicht in Deutschland, in Europa. Weil ja bei uns halten sich die Regierungen an die Gesetze. Dann schaut man sich aber an, was für Riesenlücken bestehen zwischen dem, was eigentlich europäische Gesetzgebung ist und dem, wie die Bundesregierung und andere Staaten das umsetzen. Und dann merkt man, nein, sie halten sich nicht daran. Sondern dann kann, wie im Fall der Dieselklagen, wo wir mit der Deutschen Umwelthilfe zusammen, Remo Klinger war da auch der Anwalt, wird deutlich, dass jahrelang weder die Kommunen noch die Bundesregierung und die Autohersteller natürlich schon gar nicht, sich ein Deut geschert haben um das, was eigentlich Grenzwerte waren zu der damaligen Zeit. Und deshalb musste man vor Gericht gehen. Also wir müssen, und das ist leider eine sehr traurige Grundlage, wir müssen konstatieren, dass es nicht automatisch so ist, dass sich Regierungen an Gesetze halten. Also brauchen wir Gerichte, um das durchzusetzen, um die Bundesregierung, um Landesregierungen, aber auch teilweise Kommunen dazu zu zwingen, das Recht auch wirklich anzuwenden.
Es ist ja auch so, dass auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass es sofort ein Klimaanpassungsgesetz gab, also sofort konkrete Schritte gab, sondern das braucht er ja noch. Und Remo Klinger, Sie vertreten nun eine Reihe von Klagen vom Oberverwaltungsgericht Berlin, die nochmal die Politik aufs Korn nimmt und sagt, jetzt müsst ihr aber auch tatsächlich liefern. Was ist da die Grundlage? Was ist die Argumentation?
Ja, das sind die haltet die Gesetze einklagen, wie ich es vorhin schon mal formuliert habe, nämlich, dass wir ein Klimaschutzgesetz haben, in dem Ziele formuliert sind. Das ist das eine, aber wie Nina Scher auch sagte, man muss auch Maßnahmen haben, nicht? Und das ist das viel Wichtigere. Ziele stehen im Gesetz, ist eine Zahl, aber die Maßnahmen ist das viel Wichtigere. Und dazu, wie man das sozusagen, wie die Politik verpflichtet ist, das instrumentarisch umzusetzen, sieht das Klimaschutzgesetz bestimmte Programme vor. Das heißt, erstmal grundlegend ein Klimaschutzprogramm muss Deutschland haben und in dem müssen die Maßnahmen drin stehen, mit denen Deutschland seine Klimaschutzziele, vor allen Dingen im Hinblick auf 2030 erstmal, aber auch jahresweise, erfüllen kann. Und wir haben von der Bundesregierung verschiedene Ministerien, selbst eingeholte Gutachten. Jedes dieser Gutachten, was bisher vorliegt, sagt, es reicht nicht. Die Maßnahmen, die im Klimaschutzprogramm drinstehen, genügen noch immer nicht. Und daraufhin haben wir dann eben schon vor einigen Jahren begonnen, entsprechende Klagen zu erheben zu den verschiedenen Sektoren, zu Verkehr, aber auch zu allen anderen Sektoren. Und darauf sind die gerichtet. Also sie sind darauf gerichtet, dass die Politik den Leuten rechtzeitig sagt, über dieses Programm und den Maßnahmen, die dort drinstehen, was auf sie zukommt. Weil man ja auch eine gewisse Verbindlichkeit oder zumindest eine gewisse Orientierung braucht. Nicht nur der Mensch braucht sie, sondern auch das politische Handeln und auch die administrative Umsetzung braucht diese gewisse Orientierung. Und daran fehlt es bisher noch. Es war ja, gab ja eine gewisse, sage ich mal so, wenn ich das so beobachte, eine Blockade innerhalb der Bundesregierung bis zum vorgestrigen Abend zu einem sogenannten Klimaschutz-Sofortprogramm. So hieß es immer, dass da man darüber redet, aber es nicht beschließen kann. Hoffen wir mal, dass das endlich jetzt auf den Weg kommt. Und dann muss man bewerten lassen, ob es dann ausreicht, ob es dann taugt. Und wenn es taugt, dann sind wir froh, dann haben wir unser Klageziel erreicht. Und wenn es nicht taucht, dann wird das Gericht entscheiden.
Wobei, da ist jetzt ja auch etwas aufgeweicht worden, so war jetzt oft zu hören, der Kompromiss, wonach dann halt nicht nur das Verkehrsministerium seine eigenen Emissionen bemessen muss, die ja weit über dem soll liegen, was man eigentlich geplant hat. Und nicht nur das Bauministerium, sondern sektorenübergreifend jetzt geschaut wird. Was bedeutet das für Ihre Klagen? Sie haben ja auch das Verkehrsministerium da direkt im Visier gehabt.
Also für diese Klagen, die auf das Klimaschutzprogramm gerichtet sind, bedeutet das erstmal überhaupt nichts, weil wir wollen ja eben, dass in dem Bundesklimaschutzprogramm die Maßnahmen drinstehen, damit man die Ziele bis 2030 einhält. Das ist sozusagen völlig unberührt. Aber wir haben auch Klagen auf ein Sofortprogramm bei Gericht anhängig und die richten sich zum Beispiel gegen das Verkehrsministerium. Und da muss man jetzt sehen, wie das Gesetz konkret formuliert wird. Wenn es jetzt heißt, das ist erst dann justiziabel, wenn es zweimal hintereinander überschritten worden ist, also 2 Jahre überschritten worden ist, dann hat es auch keine Auswirkungen, weil es ist ja schon 2-mal hintereinander überschritten worden. Der Verkehrsbereich hat es ja schon jetzt, wenn 22 auch bestätigt wird, auch schon das 2. Mal gerissen, genauso der Gebäudebereich. Insofern würde sich das nicht auswirken. Wenn es denn dazu kommt, dass man das vielleicht anders formuliert, dann kann es sich auswirken, das ist noch spekulativ. Aber nachdem, wie ich den Koalitionsbeschluss lese, sehe ich nicht, dass es zwingende Auswirkungen haben wird. Es kann sich auswirken, aber genau wissen wir das bis heute alle noch nicht, weil wir den Text des Gesetzes noch nicht kennen, wie das umgesetzt wird.
Würden Sie denn sagen, Roda Verheyen, Sie haben ja da auch beim Bundesverfassungsgericht mitgeklagt, dass dieses Urteil ein Erfolg war, dass es etwas für den Klimaschutz gebracht hat?
Das Urteil hat auf jeden Fall etwas für den Klimaschutz bewegt. Alleine schon, wenn man jetzt, also ich bin ja echt viel einfach im Moment beratend in irgendwie allen möglichen Ländern unterwegs. Und wenn man sieht, was das für Wellen geschlagen hat, dieses Urteil, dann hat es auf jeden Fall was bewegt. Teil dieser Klagewelle in den letzten Jahren ist auch auf die deutschen Klagen zurückzuführen. Das würde ich ganz klar so sehen. Das wird mir auch bestätigt. Ich habe das mir gerade noch mal so vor Augen geführt. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das habe ich gerade rausgebracht. Da geht es auch darum, aber auch eben um ganz viele andere Klagen in der ganzen Welt. Und irgendwie in jedem Kapitel traf ich wieder auf dieses Urteil in irgendeiner Form. Und auch ähnliche Klagen, die jetzt angestrengt werden, sei es in Südkorea, Japan, in allen möglichen Ländern. Und das ist einfach ganz toll zu sehen, Also was wir da so, ein, dass man da so einen Stein ins Wasser geworfen hat. Man muss aber ganz klar sagen, dass seitdem nicht so viel furchtbar Gutes passiert ist. Aber vielleicht ist es auch normal, ja. Bei der Juristerei braucht man ja auch mal so ein bisschen, bis sich der Sand wieder gelegt hat, wenn man mal so einen großen Stein geworfen hat irgendwo in einen Sandhügel wie hier. Ja, aber es hat auf jeden Fall etwas gebracht. Also gestern vom EGMR kam ständig irgendwie, der Karlsruhe hat dies, Karlsruhe hat das. Das ist schon natürlich ein ganz, ganz angesehenes Gericht und deswegen hat es auch eine große Bedeutung. Ich finde, dass immer eine Sache viel zu wenig beschrieben wird. Und das ist, wir haben ja dort eine ganz klare Abwägungsdirektive im Urteil. Die wird wirklich vergessen, auch von der Politik. Da steht drin, im Moment haltet ihr eure Schutzziele, eure Schutzpflichten vielleicht noch ein. Im Moment. Und zwar gemessen am Budget. Und wir sind jetzt schon wieder 2 Jahre weiter. Man muss wahrscheinlich wissenschaftlich konstatieren, dass die Einhaltung von 1,5 Grad fast unmöglich geworden ist inzwischen. Und das macht auch was rechtlich. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, auch vor den deutschen Gerichten. Und insofern bietet das Urteil oder der Beschluss viele Ansatzpunkte, die bisher noch gar nicht ausreichend ausgenutzt worden sind, würde ich sagen.
Ich möchte auf einen großen Bereich kommen, der viel Spannung auch verspricht. Denn wenn die Politik nicht liefert, dann kann man ja vielleicht auch die Unternehmen auf Einhaltung des CO2-Budgets verdonnern. Also die, die tatsächlich emittieren, die Großen. Roder Verheyen, eine Klage, die sie vertreten. Es geht um einen Bauern aus Peru, der in den Anden lebt und dort Bergführer auch ist, die Gletscher dort schmelzen sieht. Und sie verklagen nun RWE darauf, dass RWE, der große deutsche Energiekonzern, diesem Mann Geld zahlt, ganz konkret Entschädigung dafür, dass sein Staudamm ausgebessert werden kann.
Ja, das ist fast ganz richtig.
Lernen Sie uns auf.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, eine der ersten Klimaklagen, die hier in Deutschland überhaupt erhoben wurde. Das ist eine Klage, die tatsächlich unterstützt wird von mehreren Umweltorganisationen und auch der Kontakt zu diesem Peruaner, weil das immer die erste Frage ist, wie kommt man an so einen Kläger, kam über Germanwatch zustande. Damals war eine Klimakonventionstreffen, also ein Treffen der Vertragsparteien in Peru anberaumt und es ergab sich, dass sozusagen dort ein Kontakt zustande kam mit diesem Bergführer, meinem jetzigen Mandanten. Und der sagte ganz prägnant, dass eben die Berge weinen, das heißt die Gletscher ziehen sich zurück und deswegen weinen die Berge. Das ist ja eine spirituelle Herangehensweise und aus dieser Unterhaltung, die da stattgefunden hat, hat sich letztlich eine Klage ergeben auf der zivilrechtlichen Grundlage des Paragraph 1004. Störer, wenn ich einen Störer habe, soll der aufhören, mich zu stören. Ganz, ganz uralte zivilrechtliche Norm, die wir jetzt auch beide benutzen in den Verfahren gegen die Automobilindustrie hier. Die Klage läuft seit 2015. In der ersten Instanz sind wir vor dem Landgericht Essen gescheitert. Es geht tatsächlich um das Haus meines Mandanten da und um die Gefahr einer Gletscherflut. Und wir sind jetzt seit 2017, seit einem extrem positiven Beweisbeschluss des OLG Hamm in der Beweisstation. Die einzige Klage, weiß ich, also ich kenne keine andere weltweit, die in dieser Beweisstation hängt, wo es wirklich darum geht, gibt es da ein Risiko, war es der Klimawandel, was passiert da eigentlich? Wir waren letztes Jahr mit dem gesamten Gericht und mehreren Sachverständigen in Peru, haben uns das alles angeschaut, haben also das Haus meines Mandanten angeschaut, die Gletscherlagune angeschaut, geguckt, gibt es da ein Risiko und erwarten jetzt in diesem Jahr endlich hoffentlich irgendwann das entsprechende Sachverständigengutachten. Also ein Zivilrechtsfall anderer Art, aber wird vom OLG Hamm, ich sag mal, ganz normal behandelt, zu Recht, wie ich finde. Und Fragen, die wir jetzt auch in den Automobilfällen behandeln, sind dort schon geklärt. Insbesondere eben die Frage, ist das deutsche Recht eigentlich auf sowas überhaupt anwendbar? Da hat nämlich das Oberlandesgericht eben im 2017 schon gesagt, ja. Ja, oder die Frage, wir machen doch nur erlaubte Tätigkeit, sagen auch die Automobilindustrie, hat das Oberlandesgericht auch gesagt, das ist völlig irrelevant, ob es fachrechtlich erlaubt war oder nicht. Wenn die Schäden und sozusagen die Auswirkungen unzumutbar sind, dann muss man das nicht dulden. Und solche Fragen, ja, die werden dann da alle noch hoffentlich bald zu Ende geführt in dem Verfahren.
Es ist ja auch wahnsinnig weit hergeholt, die Verantwortung von RWE eventuell für den Hausverlust des Peruaners herzuleiten.
Finde ich überhaupt nicht. Wir haben ja, nee, finde ich wirklich überhaupt nicht. Der Klimawandel ist nun mal ein kumulatives Problem. Und jeder große staatengleiche Emittent hat eine Verantwortung, genauso wie Staaten. Die Frage ist nur, kann man die im geltenden Recht verankern, Gibt es die? Wir sagen, die gibt es. Das Oberlandesgericht Hamm hat uns da Recht gegeben schon. Und insofern ist das auch nicht weit hergeholt. Die Frage ist nur, was bringt mir das, wenn ich nur für 0,47% der Verursachung etwas einklage? Das ist die eigentliche Frage, weil wir diese Klage nicht als gesamtschuldnerische Klage eingereicht haben. Wir haben also nicht gesagt, RWE, du bist schuld für alles, also gib mir die gesamten Kosten des neuen Staudamms da oben, sondern wir haben von Anfang an gesagt, RWE ist teilverantwortlich, entsprechend auch der wissenschaftlichen Darlegungslast, die wir da haben. Das ist nur der erste Schritt, ist ganz klar. Und genau deswegen ist es auch tragisch, dass das Verfahren so lange dauert. Das hat auch was mit Covid zu tun. Ne?
Ja. Ja, da ist viel ins Stocken gekommen.
2 Jahre haben wir verloren dadurch, ganz locker mal. Mhm.
Remo Klinger, Sie führen weitere Klage auf ähnlicher Grundlage gegen BMW. Auch Wintershall ist Teil Ihrer Klage. Und die Argumentation ist dieselbe.
Nicht ganz.
Ein Bauer gegen den großen Konzern?
Nee, das same, but different. So, es ist ein bisschen so, dass Roda und ich, wir denken manchmal gleich oder zur gleichen Zeit, habe ich den Eindruck, wie wir später dann feststellen, aber doch anders. Also Roda war die Pionierin mit dem Fall, den sie gerade geschildert hat. Natürlich, das war der erste große Klimaklagenfall in Deutschland, der immer noch anhängig ist. Diese anderen Unternehmensklagen, die haben sich bei mir sozusagen gedanklich Bahn gebrochen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Weil da denkt man natürlich vermehrt darüber nach, was kann man daraus noch machen, was folgt daraus eigentlich noch für andere Rechtsgebiete und folgt daraus nicht möglicherweise auch für große Unternehmen etwas, die verantwortlich sind für Emissionen, die größer sind als die durchschnittlicher Staaten der Europäischen Union. Also Mercedes ist für mehr Emissionen verantwortlich für seine Produkte als jetzt Schweden oder Belgien. Sozusagen, das ist richtig viel. Das ist jetzt nicht sozusagen Kleinkram mehr, über das wir reden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man als Jurist weiß, dass es auch eine mittelbare Drittwirkung von Grundrechten gibt. Sowas lernen wir im Studium, also dass auch private mittelbar Grundrechte verpflichtet sein können und nicht nur der Staat, stellt sich da nicht möglicherweise denn eine Übertragbarkeit, dass man zumindest von den Unternehmen verlangen muss, dass sie der Klimaneutralität, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu gewährleisten ist und nach Paris eben so und so bald kommen muss, dass sie der nicht zuwiderhandeln und dass sie nicht Produkte in den Markt bringen, global, die diesem Zustand zuwiderlaufen. Und da kann man dann dagegen einwenden, naja, dann muss der jeweilige Staat eben, muss die Regeln setzen und muss eben ein Verbrennerverbot einführen. Ja, schön, aber die Bundesrepublik Deutschland allein kann das gar nicht, dann muss es die Europäische Union machen. Ja, schön, aber global ist unser Klima, selbst die Europäische Union setzt nicht die Regeln für die ganze Welt. Ich, für diejenigen Betroffenen, die sich vom Klimawandel als betroffen ansehen, kann aber nicht auf jeden Staat der Welt klagen. Wir haben nicht Klagerechte überall in jedem Staat von Nordkorea bis Chile. Oder es wäre unzumutbar, sie durchzusetzen oder sie nur versuchen durchzusetzen. Also kann man sich gegen das Unternehmen wenden, was hier in Deutschland seinen Sitz hat, hier in Deutschland damit auch seinen Gerichtsstand hat und damit eben auch seine Verantwortlichkeit hier in Deutschland vor deutschen Gerichten belegen muss oder beweisen muss, dass es nicht verantwortlich ist dafür, sodass wir dann den Gedanken entwickelt haben, dass auf Grundrechtsebene, auf einer grundrechtlichen Durchdringung vor den deutschen Zivilgerichten zu versuchen und eben die Unternehmen zu verpflichten, klimaneutral zu werden. Und das betrifft eben auch Unternehmen, die ein Produkt in den Markt bringen, welches nun überhaupt nicht klimaneutral auf Dauer ist, nämlich wie der Wintershall, die eben mit Gas und Öl ihr ganzes Business machen und nur darauf ausgerichtet sind, das auch zu verlängern, solange es nur irgend möglich ist. Und gegen solche Unternehmen es zumindest juristisch zu versuchen, halte ich für sehr wertvoll. Oder, wie gesagt, als ich sagte, dass wir so ähnlich denken, hat sich dann im letzten Jahr, als wir mal telefonierten, herausgestellt, dass sie genau an derselben Weg, nur mit einem etwas anderen juristischen Ansatz, mit mehr menschenrechtsbezogenen. Ich komme mehr so aus dem Grundgesetz und deutschem Grundgesetz, Roda mehr über die Sorgfaltspflichten, Erklärungen der Menschenrechte und dass sie da schon an der Klage gegen Volkswagen arbeitete. Insofern haben wir dann gesagt, na, das passt ja mal wieder wie ganz wunderbar. Dann versuchen wir mal, unsere Mandanten dahin zu bekommen, dass wir die auch zum selben Zeitpunkt bekannt geben und bis dahin jeder seine Klagen ausarbeitet. Also wir ergänzen uns, aber wir decken uns jetzt nicht so oder wir stimmen uns nicht so ab, dass jeder dasselbe schreibt. Das würden wir auch nicht hinkriegen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das wäre irgendwie nicht möglich.
Aber korrigieren Sie mich, einige dieser Klagen sind erstinstanzlich gescheitert.
Alle.
Alle.
Aber das Landgericht München hat gesagt, noch nicht begründet.
Und das
Landgericht, wenn das so weitergeht, genau, ist es schon sehr, kann das sehr bald der Fall sein.
Und das Landgericht Braunschweig hat gesagt, dass wir gewonnen hätten, wenn die Kläger in dem konkreten Fall erheblich betroffen wären. Das heißt also, hätte das Landgericht Braunschweig meinen Detmolder-Fall zu entscheiden gehabt, hätten wir gewonnen. Sehr interessant.
Ja, Unternehmensklagen, großes Feld. Unternehmen stellen sich ja, und das hören und lesen wir auch darauf ein, auf die Klimaklagen, auf die zunehmende, naja, Bedrohung vielleicht aus ihrer Sicht, dass da etwas auf sie zukommen könnte. Unternehmen nehmen ja auch da Einfluss auf die Politik, um darauf hinzuwirken, dass sie da in irgendeiner Weise eine Chance haben, sich dann aufzustellen. Wie nehmen Sie, Nina Scheer, als Politikerin wahr, wie Unternehmen da auf die Politik zukommen und sich in Sachen Klimaschutz dann auch aufstellen?
Also eine direkte Verbindung zu möglichen Klagen kann ich jetzt nicht identifizieren. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das gibt, aber es ist nicht jetzt lokal, nicht sachlich identifizierbar. Aber es gibt natürlich schon ein wahrnehmbares Interesse von Seiten der Unternehmen, was aber irgendwo auch in einer gewissen Weise aus deren Sicht nachvollziehbar ist, was zurzeit sehr stark auch thematisiert wird, dass man sich wettbewerblich einfach, dass man sich Sorgen macht, überhaupt noch hier existieren zu können, weil es auch verschiedentliche Verdrängungsmuster gibt. Jetzt ist aber natürlich die Herausforderung, wie reagiert man da als Politik darauf? Weil es gibt ja auch manchmal kurzfristiges Reagieren, was dann vielleicht einen Schutz bietet, was aber langfristig gesehen auch mit Blick auf Klimaschutz und Energiewende genau das Falsche gewesen sein kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einfach so helfen würden, dass deutsche und europäische Unternehmen hier nicht verdrängt werden, zum Beispiel auch auf dem Photovoltaikmarkt. Wir haben 90% Abhängigkeit, Importabhängigkeit von China in Deutschland. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Maßgaben strenger machen würden, auch was die Produktionsprozesse angeht, und auch durchaus klimaschützend strenger machen würden, könnte es passieren, dass China auf die Idee kommt zu sagen, na, dann liefern wir mal nicht mehr. Und dann hätten wir genau unser Klimaschutzziel, also das könnte dann noch schwerer erreichbar sein, weil wir dann gar nicht mehr die Photovoltaik hier ausbauen können, weil wir keine Produkte mehr haben, weil wir so schnell gar keine eigenen Produktionszweige aufgebaut bekommen. Und da ist natürlich so ein Druckpunkt, ja, wie geht man damit dann um? Wenn man aber natürlich daraus dann Hilfen strickt, die eine Perpetuierung von Abhängigkeiten von fossilen Energien bedeuten, dann hat man dann auch wieder einen Zirkelschluss erzeugt. Das aufzulösen, das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Ich will damit nicht sagen, dass wir davor kapitulieren, aber ich möchte ein bisschen ein Verständnis dafür erwirken in der Diskussion, was dann auch in der Politik manchmal zu Verzögerungen führen kann. Das ist nicht einfach nur ein, dass es uns egal ist, ja, das ist keine Egalität unbedingt vor dem Klimaschutzerfordernissen, sondern dass es manchmal widerstreitende Interessenslagen gibt, die selbst mit dem klaren Ziel, wir wollen den Klimaschutzpfad einhalten, wir wollen die Energiewende erreichen, wir wollen die Abhängigkeit von den fossilen Energien so schnell wie möglich beenden, dass selbst darin manchmal Schaltstellen liegen, die uns genau in die entgegengesetzte Richtung führen können. Diese widerstreitenden Interessen, die sind im Mikrokosmos eine große Herausforderung, und das sage ich nur deswegen, weil es eben auf keinen Fall jetzt irgendwo uns weiterbrächte, eine Pauschalschelte gegen die Politik zu formulieren, dass die Politik unfähig sei. Ja, wir müssen es hinkriegen, mit diesen widerstreitenden Interessen so umzugehen, dass wir dennoch auf der Überholspur bleiben, was die Loslösung von den fossilen Energien angeht. Das muss die absolute Prämisse bleiben, weil damit kriegen wir am meisten CO2-Minderung, am meisten Klimaschutz hin.
Und Frau Scheer, da ist dann nochmal, wiederhole ich nochmal meine Frage, und inwieweit sind da die Unternehmen für die Politik ein Mitspieler, ein Partner auf diesem Weg zu mehr Klimaschutz oder noch Gegner?
Es gibt viele Unternehmen, die da absolute Partner sind, gerade wenn sie in dem Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind. Ja,
ja, klar.
Ja, aber
und die Automobilindustrie?
Ja, und bei der Automobilindustrie gibt es ja auch schon einige, die erkannt haben, wir sollten auf die alternativen Antriebstechnologien setzen. Insoweit sind sie dann auch Partner. Aber in dem Moment, wo wir dann zum Beispiel in der Situation sind, dass wir Materialkomponenten brauchen, auch jetzt mal, sagen wir, bei Windindustrie oder auch anderen erneuerbaren Energietechnologien, die da auch bedeuten, wir konkurrieren da mit Industriestrompreisen etwa in Frankreich, mit denen wir zurzeit nicht mithalten können, dann wird es schon teilweise haarig. Ja, dann ist nämlich die Diskussion, wie kriegen wir in Deutschland den Industriestrompreis so runtergedrückt, dass wir als Produktionsstandort durchaus auch in Bezug auf Klimaschutztechnologien mithalten können.
Ja, trotzdem gehen ja die Klimaklagen richten sich ja in erster Linie daran, dass man Unternehmen versucht, zu mehr Klimaschutz zu verdonnern, ja, wenn sie es nicht von selber machen. Hermann Ott, Client Earth, hat da einen Pfad beschritten, der keinen Kläger von außen da reinholt, um die Automobilindustrie zu verklagen, sondern sie haben einfach auf das Aktienrecht auf Investorenklagen gesetzt. Wie sieht das aus?
Ja, man muss vielleicht nochmal grundsätzlich sagen, dass ich nicht die Politik für den eigentlichen Bremser halte, sondern die großen Unternehmen. Das wird deutlich, wenn man sich anschaut, Australien, da ist mal eine Regierung gestürzt worden von der fossilen Industrie, weil sie eine CO2-Abgabe eingeführt hat. Mal sehen, wie lange die jetzige Regierung überlebt. Ich erinnere daran, dass wir hier in dieser Koalition die Interessen von Porsche beschützen, die auf diese E-Fuels setzen, als einzige unter den Großen. Und deshalb eine Partei, die sich besonders Porsche verpflichtet fühlt anscheinend, unbedingt diese sogenannte Technologieoffenheit, die ja nichts anderes ist als ein Zerstören dessen, was da eigentlich geschehen soll, durchsetzen kann. Ich erinnere aber auch daran, dass es Unternehmen ja auch selber sozusagen, dass da Dynamiken am Werk sind, die es schwierig machen. John Brown war der CEO von BP. Der hatte das Unternehmen auf einen klar nachhaltigen, klimafreundlichen Kurs gebracht. Der hat sogar den Namen ersetzt. British Petroleum wurde umbenannt in Beyond Petroleum. Immer noch BP, aber Beyond Petroleum. Was ist passiert? Der ist abgesetzt worden. Was wir machen wollen, ist, das Gesellschaftsrecht zu nutzen, um Unternehmen auf Kurs zu bringen, von dem wir ja halt finden, dass das auch den Unternehmen sehr, sehr gut tut. Das heißt, wenn diese Unternehmen, und das sind ja nicht nur die großen Öl- und Energieunternehmen, sondern auch zum Beispiel Automobilunternehmen und andere, wenn die sich nicht rechtzeitig auf diese neue Realität einstellen, dass sie nämlich ihre Produkte bald nicht mehr loswerden, dann sinkt auch der Unternehmenswert. Und wir sind ja Aktionäre oder wir unterstützen Aktionäre, deren Rendite sinkt. Das sind also sozusagen Klagen von hinten durch die Brust ins Auge, die darauf abzielen, dass die Investoren sagen, das sind zum Teil wir, das sind zum Teil andere, Vorstand dieses Unternehmens, sorgt bitte dafür, dass wir auch noch mehr in Zukunft noch Rendite machen können mit unseren Investitionen, bringt das Unternehmen auf einen klimafreundlichen Kurs. Und in Großbritannien zum Beispiel haben wir als Aktionäre dieses Ansinnen in der Hauptversammlung an den Vorstand gestellt.
Ist von BP oder von welchem
Konzern? Von Shell, entschuldige. Von Shell. Und ist abgewiesen worden, wir sind jetzt vor Gericht gegangen. In Deutschland unterstützen wir Großaktionäre, das ist schwieriger hier. Also das Aktienrecht in Deutschland ist gar nicht so liberal wie in Großbritannien, sondern sogar recht streng und gibt den Aktionären relativ wenig Macht. Wir haben einen Leitfaden rausgegeben, können sich runterladen von der Webseite clientearth.org, wo drauf steht, in 13 europäischen Staaten, was können eigentlich Aktionärinnen und Aktionäre tun, wenn sie die Politik ihres Unternehmens beeinflussen können. Und in Deutschland unterstützen wir Großinvestoren. Das sind Pensionsfonds aus Skandinavien, das ist der Pensionsfonds der anglikanischen Kirche in Großbritannien. Und die wollten von dem Vorstand wissen, wie sehen eigentlich eure Lobbyaktivitäten aus? Wir sind Aktionäre, wir möchten gern wissen. Nach außen stellt ihr euch da, ganz toll, Unternehmen, was auf Nachhaltigkeit setzt, was auf Erneuerbare setzt, auf E-Mobilität. Was macht ihr für Lobbyaktivitäten? Und wir wissen natürlich, die sind in verschiedenen Vereinigungen drin, die dem jetzt widersprechen. Und haben dann eine Satzungsänderung vorgeschlagen. Das ist nämlich der Weg, wie man in Deutschland tatsächlich als Aktionär solche Rechte geltend machen kann. Satzungsänderung, der Vorstand soll regelmäßig auf den Hauptversammlungen über die Lobbyaktivitäten in Bezug auf Nachhaltigkeit berichten. Das ist abgelehnt worden vom Vorstand und dann sind die Investoren mit unserer Unterstützung vor Gericht gegangen. Auch da haben wir eine erste Niederlage kassiert, Amtsgericht in Braunschweig.
Das war Volkswagen, musst du dazu sagen.
Wo gesagt worden ist.
Das war jetzt Volkswagen, nicht BP oder Shell, ne?
Das war jetzt Volkswagen. Wo gesagt worden ist, Seiten. Das eine Seite, die Klage ist zulässig. Ja, ihr dürft so etwas machen als Investoren, aber eben nicht begründet, weil der Vorstand sehr, sehr weitgehende Rechte hat, was die Ausgestaltung seiner eigenen Geschäftspolitik angeht. Und jetzt werden die Investoren in die nächste Instanz gehen, auch mit unserer Unterstützung. Und wir werden auch noch weitergehen, weil das sind natürlich Interessen, die vital sind für alle, die in diese Unternehmen investieren wollen, dass der Vorstand auch tatsächlich dazu gezwungen wird, anzugeben, was tun sie eigentlich, um ihr Unternehmen auf einen nachhaltigen, klimafreundlichen Kurs zu bringen.
Es ist schon zu spüren, dass das ist, klang ja auch gerade bei den ganzen Beispielen raus, dass bei den Unternehmen, die gerade in dem fossilen Energiesektor verhaftet sind, über Jahrzehnte immer wieder neue Investitionen tätigen, die sich dann dadurch nie zum Tag X amortisiert haben, sondern sich immer wieder neu amortisieren müssen über Jahrzehnte, manchmal über Jahrzehnte strecken, denen das natürlich besonders schwer fällt, ne, umzusteigen. Und da aus dieser Ecke kommt natürlich, aus diesem Selbsterhaltungstrieb heraus, kommt natürlich naturgemäß auch entsprechende Forderungen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Politik rechtssicherheitsschaffende Maßnahmen setzt, womit man auch klar weiß, das wird sich einfach nicht mehr lohnen. Ihr müsst rechtzeitig umsteuern. Und da haben wir leider in den letzten Jahren durchaus auch ein bisschen was verschlafen in manchen. Also bestimmte Sachen sind nicht deutlich genug gesagt worden. Ich würde sagen, wir machen jetzt sehr viel, aber wir haben Jahre verloren. Das haben wir jetzt als Auswirkungen leider vor der Brust, ja?
Aber das würde ich tatsächlich an die Politik stellen, diesen Anspruch, zum Beispiel das Aktiengesetz zu ändern. Was fehlt bisher, ist eine individuelle Verantwortung der Vorstände zum Beispiel. Es gibt ja da so eine gläserne Decke. Ja, man muss schon zum Winkel sein oder Kromme. Erinnern Sie sich, ne? Da kommt dann Unterschlagung ins Spiel. Was wir meinen ist, dass diese Verantwortung von Vorständen, von dem Management eines Unternehmens, sich auch darauf bezieht, ob sie ganz klar gegen wissenschaftliche Erkenntnisse ein bestimmtes Geschäftsmodell weiterverfolgen, obwohl wirklich klar ist, dass es nicht funktionieren wird. Und dann nämlich, wenn Menschen selber verantwortlich sind und wenn sie irgendwann vielleicht selber vor dem Richter oder der Richterin stehen, dann sind sie interessiert. Und das ist, meine ich, auch eine auch Aufgabe an die Politik.
Strafrecht ist das. Ne? Nicht
genau,
nur Aktienrecht,
sondern auch Unternehmensstrafrecht. Aufgabe an die Politik, da nachzubessern. Denn da haben Vorstände in Deutschland tatsächlich einen Schutzschirm um sich rum, wo es sehr, sehr schwer ist, durchzukommen.
Wir schauen uns gerade die Lebensmittelindustrie an, und zwar vor dem Hintergrund der ganzen riesigen Welle an unternehmensbezogenem neuen Umweltrecht der EU. Da ist ja wirklich sehr viel dabei. Da geht es um Transparenzpflichten, wir müssen einen Plan machen, wie wir mit 1,5 Grad kompatibel werden und so. Also da gibt es einige auch neue Einfallstore. Aber was Hermann Ott eben schon sagte, das deutsche Recht muss sich da wirklich anpassen. Wir haben da noch keine Pläne aus den Regierungsfraktionen oder auch aus dem Ministerium gesehen, wie das tatsächlich dann auch umgesetzt werden kann. Wir haben aber Aussagen zum Beispiel von der BaFin, die sagen, wir haben gar kein Personal, um das irgendwie zu vollziehen. Ja? Also die Transparenzpflichten im Klima- und Nachhaltigkeitsbereich hier zu vollziehen, die ja erforderlich sind, sagt die Europäische Kommission, um den Green Deal umzusetzen. Also da haben wir noch viel zu tun bei den Umsetzungsklagen, denn das sind dann letztlich wieder, haltet bitte mal euer eigenes Recht ein. Ja? Also diese Klagen werden zunehmen, da bin ich mir ganz sicher, denn das Recht ist, also das ist eine riesige Welle, die wir noch schieben und die hier in Deutschland wirklich aus meiner Sicht noch fast überhaupt nicht angekommen sind. Also bei mir jedenfalls in der Beratung geht es fast nur um diese Fragen im Moment, gerade bei den entsprechenden Vorständen, die dann auch jetzt kommen. Also das ist insofern auch eine tolle Entwicklung, wie ich finde. Früher wäre so jemand nie zu mir gekommen. Also muss man so sagen. Ich war ja früher die Verrückte irgendwie. Aber das hat sich total geändert. Und das ist ja auch schön. Also es ist gut so. Das heißt, man hat das Gefühl, da ist das Bewegung so. Ne?
Remo Klinger, würden Sie sagen, mit Klimaklagen, das ist der beste Weg zu mehr Klimaschutz im Moment?
Nein, das ist ein Weg. Also so vermessen können wir nicht sein, das ist der beste Weg, das kann man nicht sagen. Das ist ein Weg. Es gibt viele Ebenen in unserer Gesellschaft. Es gibt die politische Ebene, es gibt die Zivilgesellschaft, es gibt Journalisten sozusagen. Das sind alles Wege, mit denen man dieses Thema befördern kann. Aber es gibt auch den juristischen Weg. Aber es ist ein erfolgversprechender Weg. Nehmen wir doch mal ganz klar die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dann die Reaktion, Nina Scheer hat es gesagt, der Politik, das Gesetz nachzubessern. Da stehen jetzt ganz konkret 132 Millionen Millionen Tonnen weniger bis 2030 drin. Jetzt kümmern wir uns noch mit unseren Klagen darum. Die Politik kümmert sich auch ein bisschen darum, wir auch mit unseren Klagen, dass das auch wirklich eingehalten wird. Und wenn das denn der Fall ist, dann sind es unterm Strich 132 Millionen Tonnen weniger. Sehr konkret abrechenbar, wie ich finde, und damit auch erfolgreich. Aber wie gesagt, es ist nicht das Einzige. Und wenn es nicht so eine Bewegung wie Fridays for Future gegeben hätte seit 2018 roundabout, dann wären wir vielleicht beim Bundesverfassungsgericht auch niemals erfolgreich gewesen. Das kommt ja auch dazu. Also das eine beeinflusst das andere. Und wir sind mit unseren, so wie wir arbeiten, ist es immer ein Wechselspiel zwischen dem Juristischen, dem Politischen und auch der Öffentlichkeit als solche.
Vielen Dank für diese Einblicke in die Juristerei der Klimaklagen und in die politische Sicht dann darauf. Mit Recht zu mehr Klimaschutz, das war das RBB 24 Inforadio Forum. Auf dem Podium waren Remo Klinger, Anwalt, Roda Verheyen, ebenfalls Anwältin aus Hamburg, Nina Scheer im Bundestag für die SPD und Hermann Ott von Client Earth, der ebenfalls Klagen vertritt. Ich danke sehr. Vielen Dank Ihnen.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.